Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Ein Bischof als Landwirt mit Reisanbau kämpft Francesco Savino in Kalabrien gegen Arbeitslosigkeit und Mafia. Eine Sensation in Berlin. Vor 90 Jahren predigte Lili Montagu als erste jüdische Frau in einer Reformsynagoge. Und lesen in Laos, wie buddhistische Mönche zur Alphabetisierung beitragen. Man spricht nicht selten vom Staat im Staate, wenn es um die Mafia in Italien geht. Sie nachhaltig zu bekämpfen, die großen und gefährlichen Mafia-Organisationen, wie zum Beispiel die Camorra aus Kampanien, Cosa Nostra in Sizilien oder Drangheta in Kalabrien, bezeichnen die Experten als Mission Impossible. Die Mafia in Süditalien ist mächtig und es ist nicht allein der italienische Staat, der gegen sie vorgeht. Auch die katholische Kirche attackiert immer wieder die organisierten Kriminellen, allen voran Papst Franziskus. Es gibt auch mutige kirchliche Einzelkämpfer, die sich gegen die kriminellen Organisationen auflehnen, wie etwa der Bischof Francesco Savino aus Kalabrien. Er ist zugleich Reisbauer und Eigentümer eines landwirtschaftlichen Unternehmens. Und mit dem Reis bekämpft er die Mafia. Thomas Migge hat ihn besucht.
Wir bauen hier seit Jahrhunderten Reis an. Schon im 16. Jahrhundert wussten die Menschen, dass unsere Gegend in früheren Zeiten oft vom Meer überflutet wurde. Das Resultat sind ausgesprochen salzige Böden. Eugenio Conforti blickt über weite Felder. Begrenzt wird diese Landschaft durch die Bergkette des Pulino. Die Felder liegen zwischen den kleinen Ortschaften Villa Piana und Cassano. Das ist Kalabrien, tiefstes Süditalien. Hier ist Conforti Verwaltungschef von Terzeria, ein landwirtschaftliches Unternehmen, das Reis anbaut und verarbeitet. Eugenio Conforti. Unsere Vorfahren haben irgendwann herausgefunden, dass das Salz in den Böden bleibt und nicht ins Grundwasser gelangt, wenn wir hier Reis anbauen. Das heißt, nur mit Hilfe des Reisanbaus beugen wir der Versalzung unseres Trinkwassers vor. Hier lässt sich ausschließlich Reis anbauen und Reis wäre das hier Ödland. Eigentümer des Reisbauunternehmens und Vorgesetzter von Eugenio Conforti ist ein Geistlicher. Es ist der Bischof der Diözese von Cassano allo Ionio, zu der das Reisanbaugebiet gehört. Amtierender Bischof und also auch oberster Reisbauer der Region ist Francesco Savino. Vor 3 Jahren wurde der hemdsärmelige Geistliche von Papst Franziskus zum neuen Bischof in Cassano allo Ionio ernannt. Das heißt, Franziskus wollte unbedingt jemanden wie Savino auf diesem Posten, denn die kalabresische Diözese gilt als eine der problematischsten in ganz Italien. Trotz aller Probleme, Bischof Francesco Savino mag diese Region.
Una terra bella.
Das hier ist eine wunderschöne Gegend. Eine Gegend, die viel mehr Aufmerksamkeit seitens jener verdient, die sich eigentlich um sie kümmern müssten. Eine Gegend voller Wunden und Narben. Die Menschen in Kalabrien müssen sich endlich darüber klar werden, dass sie einiges tun müssen, um diese Situation zu verändern. Der Bischof will mit gutem Beispiel vorangehen. Nicht nur mit verschiedenen Initiativen, die den Einfluss der organisierten Kriminalität, die in Kalabrien 'Ndrangheta heißt, zurückdrängen sollen, sondern auch eben im Reisanbau. Jeder Bischof, der die Diözese Cassano allo Ionio übernimmt, erbt rund 1000 Hektar Land. 1935 hatte eine kalabresische Familie der Diözese das Land geschenkt. Jahrzehntelang überließen die Bischöfe die landwirtschaftliche Nutzung dieser Schenkung lokalen Bauern. Einer der Vorgänger Savinos übernahm Anfang der 2000er Jahre direkt die Leitung der Reisfelder. Er gründete das landwirtschaftliche Unternehmen Terzeria. So wurde der Bischof der Diözese, Cassano allo Ionio, der wichtigste landwirtschaftliche Akteur und Arbeitgeber der gesamten Gegend. Eine in Italien einmalige Konstellation. Der aktuelle Amtsinhaber der Diözese beschäftigt mehrere hundert Angestellte, die auf etwa 700 Hektar Land ca. 800 Tonnen Reis pro Jahr produzieren. Der wird vor allem nach Norditalien exportiert. Das bischöfliche Reisbauunternehmen ist der einzige italienische Produzent von Carnaroli-Reis. Das ist ein Mittelkornreis, der besonders für die Zubereitung cremiger Risotti geeignet ist. Bischof Francesco Savino sieht sein Reisbauunternehmen als, Zitat, Säule unternehmerischer Legalität mitten im Mafialand. Denn die Bosse der 'Ndrangheta in der Diözese Cassino allo Jonio schrecken vor nichts zurück, auch nicht vor der Ermordung mafiakritischer Geistlicher. Vor 4 Jahren etwa ließen die Bosse den Priester Lazzaro Longobardi mit einer Eisenstange erschlagen. Trotz der Brutalität in seinem Bistum, Bischof Savino sieht auch die Stärken der Menschen dort.
Io ho trovato una comunità.
Sie sind voller Energie. Das lässt sich auch positiv nutzen. Ich will und muss die Realität hier positiv sehen. Leider ist es aber so, dass, um ein afrikanisches Sprichwort zu zitieren, ein umfallender Baum mehr Lärm erzeugt als ein wachsender Wald. Was wir hier brauchen angesichts der Kriminalität und der Wunden, die sie erzeugt, ist eine kulturelle Revolution. Eine kulturelle Revolution, die der Bischof auf verschiedenen Ebenen zu realisieren versucht. Bei Predigten, bei Ansprachen, bei Besuchen in den 22 Gemeinden seiner Diözese kommt er immer direkt auf die Probleme zu sprechen, die sich aus der Mafia-Präsenz ergeben. Er kritisiert auch die Abwesenheit des Staates, die es den Bossen und ihren Clans leicht macht, das Territorium in ihrem Sinn zu kontrollieren. Der Bischof ist als Unternehmer auch ein Beispiel für alle anderen Unternehmer der Region. Als ihm nahegelegt wurde, für sein Reisanbauunternehmen Terzeria einen Pizzo, das traditionelle Schutzgeld, an örtliche Mafiabosse zu zahlen, soll er, sein Mitarbeiter, den Mittelsmann der Bosse mit deftigen Schimpfworten davongejagt haben. Die Folge sind ständige Morddrohungen. Doch die lassen ihn kalt, sagt Bischof Francesco Savino. Wir durchleben gerade einen historischen Moment hier bei uns. Entweder wir verändern und reformieren die politische und soziale Situation hier, oder aber siegt die reine Geschäftemacherei. Die Geschäftemacherei der Mafiabosse. Sie spricht der Bischof nie direkt mit ihrem Namen an. Doch er bekämpft sie, direkt und indirekt. Auch mit seinem landwirtschaftlichen Reisbauunternehmen Terzeria, das er jedes Jahr untersuchen lässt. Und zwar von Mitarbeitern der Parlamentarischen Anti-Mafia-Kommission in Rom auf mögliche mafiöse Infiltrationen hin. Und zu verhindern, wie er sagt, dass sich seine Gegner von der Mafia im bischöflichen Unternehmen festsetzen, wie Maden im Speck. Der Bischof, der auch Reisbauer ist, geht lieber auf Nummer sicher.
Bischof versus Mafia aus Kalabrien, berichtete Thomas Migge. Die erste Konferenz der Weltunion für progressives Judentum fand im August 1928 in Berlin statt, also in diesem Monat vor 90 Jahren. Heute vertritt diese Organisation weltweit rund 1,8 Millionen liberale Juden. Sie sagt von sich, sie sei damit die mitgliederstärkste religiöse Vereinigung im Judentum. Das Treffen 1928 in Berlin, an dem Juden aus aller Welt beteiligt waren, kam nicht überraschend. Schließlich ist Deutschland die Geburtsstätte der progressiven jüdischen Bewegung. Und dennoch kam es zu einer Sensation. Die Präsidentin der Weltunion für progressives Judentum, Lili Montague, übrigens eine Enkelin des bekannten liberalen Rabbiners Leo Beck, predigte als erste jüdische Frau überhaupt in einer deutschen Synagoge, während ihre Zeitgenossen noch diskutierten, ob Frauen Rabbinerin werden dürfen. Ihr selbstbewusster Auftritt in der Reformsynagoge sorgte für Aufsehen. Die Zeitungen berichteten darüber. An die progressive Jüdin erinnert Christian Röther.
Lange Reihen von Autos, festlich geschmückte Menschen, drängendes Getriebe. Alles strömt nach dem protestantisch schmucklosen, wenn auch jetzt geschmackvoll umgebauten Betsaale der jüdischen Reformgemeinde. Diesmal gilt's einer Sensation, denn hier soll Lilli Montagu predigen, die erste Frau, die in Deutschland eine jüdische Kanzel besteigt.
Es ist Sonntag, der 19. August 1928. Unter den Besuchern der Reformsynagoge in der Berliner Johannesstraße ist auch die Publizistin Bertha Bart Strauß. Die religiös-konservative Jüdin berichtet in der jüdischen Rundschau von dieser liberalen Sensation. Ein wenig spöttisch zwar, aber mit viel Empathie für die erste Frau auf der Kanzel, Lilli Montagu. Sie ist damals Mitte 50.
Ganz zuletzt entdeckt man in all dem Getriebe vorne die gebückte Gestalt einer Frau. Hochgewachsene Gestalt, Gesicht wie aus Stein gemeißelt, eingehüllt, ich weiß kein anderes Wort, in ein weites violettes Gewand, das Haupt vom violetten Barett bedeckt. Tief geneigten Hauptes blickt sie in das schmale Gebetbüchlein der Reformgemeinde, als wolle sie es auf einmal auslernen. Diese Frau ist ganz einsam, ganz in sich versunken, ganz allein mit ihrem Gott.
Sie sprach eine halbe Stunde lang auf Deutsch, was für eine Britin vielleicht nicht leicht war, aber auch zeigt, wie wichtig das Deutsche für Theologie, liberales Judentum damals doch noch war.
Hartmut Bomhoff vom Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam hat sich intensiv befasst mit Lilli Montagu und ihrer Berliner Predigt.
Für Berlin war das unerhört. Es gibt auch viele Zeitungsberichte über diese Sensation.
Das schreibt damals die jüdisch-liberale Zeitung.
Eine Sensation war es, dass eine Dame, Miss Honorable Lilli Montagu, London, die Festpredigt hielt. Sie entwickelte die Gedanken des religiös-liberalen Judentums. Das liberale Judentum, so meint sie, sucht einen Ausgleich zu schaffen zwischen persönlicher Religion und Gemeinschaftsreligion.
In der konservativeren jüdischen Rundschau hingegen interessiert sich Bertha Bart Strauß vor allem für den Gemütszustand von Lilli Montagu.
Fast zögernd und widerwillig, als hafteten ihr die Füße am Boden, schreitet sie zur Kanzel hinauf. Und dann beginnt eine Predigt, die auch für den ganz anders gewöhnten und gerichteten Juden zum Erlebnis wird. Diese Worte sind das in seiner Schmucklosigkeit erschütternde Bekenntnis einer Seele, die Gott gesucht hat.
Lillian Helen Montagu wird 1873 in London geboren, in eine jüdisch-orthodoxe Familie, erklärt Hartmut Bomhoff.
Ihr Vater war lange Vorsteher einer orthodoxen Gemeinde und gar nicht glücklich über die persönliche Entwicklung der Tochter.
Lilli Montagu engagiert sich vielfältig für die jüdische Bevölkerung, für die Armen, für die Frauen.
Sie war extrem selbstbewusst, sie konnte es sich leisten, weil sie aus einer wohlhabenden Familie stammt. Und konnte schon als junge Frau in London das Wort erheben. Das wurde gehört, weil sie immer noch als junge Frau als orthodox galt und einfach Standing in der gewachsenen Gemeinschaft hatte.
So wirkt sie wesentlich mit am Aufbau der Weltunion für progressives Judentum.
Lilli Montagu war die Macherin, die dafür gesorgt hat, dass sich das liberale Judentum im Jahre 1926 weltweit organisiert hat.
Zwei Jahre später trifft sich die liberale Weltunion also in Berlin. Die religiöse Gleichberechtigung der Frauen stand damals in der jüdischen Reformbewegung noch ganz am Anfang, sagt Hartmut Bomhoff.
Auch in den liberalen Synagogen hat man erst in den 30er Jahren begonnen, in Berlin über das gemischte Sitzen, wie es so schön heißt, nachzudenken.
Die weltweit erste Rabbinerin, Regina Jonas aus Berlin, wird ebenfalls erst in den 30ern ordiniert. In den 20ern wird im liberalen Judentum aber schon diskutiert über die religiösen Rechte und Rollen der Frauen. Doch während andere noch reden, schreitet Lilli Montagu bei ihrem Besuch in Berlin zur Tat.
Sie machte vor allem Furore, weil sie am Abschluss der Predigt den hebräischen Priestersegen sprach.
Yevarechecha Adonai v'yishmerecha.
Es segne und behüte dich der Ewige.
Ya'er Adonai panav elecha v'yichunecha.
Es lasse sein Antlitz leuchten dir, der Ewige, und beschütze dich.
Yisa Adonai panav elecha.
Er wende sein Antlitz dir zu und gebe dir Frieden.
Wie mag diese überraschende Segnung durch eine Frau wirken auf die Menschen in der vollbesetzten Reformsynagoge? Die religiös-konservative Jüdin Bertha Bat Strauß jedenfalls zeigt sich wenig empört. Im Gegenteil, trotz ihrer kritischen Distanz scheint sie ergriffen.
Wer am Morgen zu Lily Montagues Füßen saß, der fühlte, dass sich an ihr ein altes Bibelwort erfüllt hat. Zum Segen ist diese Frau vielen geworden, in ihrer Einheit von Leben und Lehre, von Wirken und Wort. Die heilige Sprache klingt vertrauter von ihren strengen Lippen, als man erwarten möchte, wie halb vergessene Muttersprache ihrer suchenden Seele.
Christian Röther mit einem Beitrag über Lily Montague, die 1928 in Berlin als erste jüdische Frau in einer deutschen Synagoge predigte. Seit 1975, seit der Machtübernahme der Kommunistischen Partei, ist der Buddhismus in Laos keine Staatsreligion mehr. In dem armen südostasiatischen Land mit rund 7 Millionen Einwohnern ist das Denken und Handeln der Menschen im Alltag dennoch traditionell vom Buddhismus geprägt. Und nach wie vor übernehmen die buddhistischen Klöster im Land wichtige Aufgaben. Sie ermöglichen unter anderem den jungen Menschen eine religiöse Erziehung und eine weltliche Ausbildung. Bekannt für seine zahlreichen aktiven Klöster ist die alte Königsstadt Luang Prabang im Norden Laos. Ein ehemaliger Tempelschüler, der Lehrer Kamla Panyasuk, versucht mit einer Gruppe junger Autoren eine laotische Literatur zu begründen und gleichzeitig die Weltliteratur ins Land zu holen. Mehr darüber von Regina Kusch.
Ich war gerade 13 Jahre alt und habe zuerst überhaupt nicht verstanden, warum ich Mönch werden sollte. Der Grund war, meine Eltern wollten, dass ich weiter zur Schule ging, und in meinem Dorf gab es kein Gymnasium. Deshalb musste ich nach Luang Prabang auf die Tempelschule.
Kamla Panyasuk war der Einzige in seiner Familie, der lesen konnte. Deshalb schickten ihn seine Eltern vor 20 Jahren in ein Kloster, in die 50 Kilometer entfernte alte Königsstadt am Mekong. 6 Stunden flussabwärts in einem Langboot dauerte Kamlas Reise nach Luang Prabang. Eine Straße gab es damals noch nicht.
Meine 4 Schwestern sollten bei meinen Eltern bleiben und ihnen bei der Farmarbeit helfen. Ich war das erste Mal monatelang weg von zu Hause und hatte großes Heimweh. Aber dann hat es mir im Kloster gefallen und ich habe viel gelernt. Englisch, Mathematik, Geografie, Geschichte. Man meditiert viel und denkt über den Sinn des Lebens nach. Die Mönche haben mir gezeigt, wie man betet und den Lehren Buddhas folgt und ein guter Mensch wird. 6 Jahre lang war ich im Kloster.
Seit Jahrhunderten prägt der Buddhismus den Alltag in Laos. Mönche unterrichteten in Tempelschulen die Kinder armer Bauernfamilien. In ihren Bibliotheken sammelten sie religiöse Parabeln, die auf Palmblättern niedergeschrieben und zusammengeheftet wurden und die, wie der Buddhismus selbst, aus Indien stammten. In jedem der 32 Stadtviertel Luang Prabangs steht mindestens ein Tempel. Die Anwohner gehen täglich dorthin, um zu opfern oder Rat bei Problemen zu suchen.
Die Menschen achten die Mönche. Die meisten haben die buddhistischen Lehren von ihren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern übernommen. Auch heute noch sollte jeder junge Laote eine Zeit lang als Mönch im Tempel gelebt haben, um die buddhistischen Schriften zu studieren.
6 Jahre lang machte sich Kamla, so wie die Tradition es verlangt, jeden Morgen um 4 auf den Weg und nahm Lebensmittelspenden der Gläubigen entgegen. Diese Prozessionen, bei denen hunderte Mönche in orangefarbenen Gewändern durch die Altstadt ziehen, sind zur Touristenattraktion geworden. Früher, von 1975 bis zur Jahrtausendwende, waren sie überlebenswichtig für die Mönche. Denn die kommunistische Partei strich ihnen all jene Zuwendungen, die die Könige früher gewährt hatten. In mühevoller Kleinarbeit hielten sie die Tempel mit ihren farbenfrohen Mosaiken instand. Heute zahlen Touristen hier Eintritt. Kamlapan Yasuk erzählt, warum er das Kloster in Luang Prabang wieder verlassen hat.
Für eine umfassende religiöse Ausbildung als Mönch hätte ich in einen Tempel in Vientiane, der Hauptstadt, gemusst. Das wäre zu weit weg von meinen Eltern gewesen. Also beschloss ich, Lehrer zu werden.
Kamla wollte etwas unternehmen gegen die hohe Analphabetenquote in Laos. Im Lehrerseminar lernte er Sompong kennen. Auch er hatte eine Zeit lang als Mönch gelebt und sich mit den Schriften der Palmblattbibliotheken beschäftigt. Besonders mit den Parabeln von Xiao Sawat, der in Laos als der weise Richter bezeichnet wird. Es sind Bildergeschichten aus bunten Glasmosaiken. Zu finden sind sie im Wat Xiang Tong, einer der ältesten Tempelanlagen Luang Prabangs, an den Wänden der Roten Kapelle. Niemand hatte diese Geschichten, die auf Sanskrit überliefert sind, bisher ins Laotische übersetzt. Für Kamla und Sompong war klar, sie wollten die Parabeln von Xiao Sawat in Laos verbreiten. Sie gründeten einen eigenen Verlag, nannten ihn Big Brother Mouse und verlegten diese Geschichten von den Tempelwänden auf Laotisch und Englisch.
Normalerweise sehen die Menschen, die den Tempel besuchen, nichts weiter als nur schöne Bilder von Tieren und Glasmosaikfiguren. Aber wenn man das Buch dazu liest, kann man die Bilder an den Wänden auch verstehen.
Heute ist Kamla Geschäftsführer von Big Brother Mouse, einem der wenigen unabhängigen laotischen Verlage, nur einen Steinwurf vom Tempel Wat Xiang Tong entfernt. Über 250 Bücher hat der 33-Jährige bisher veröffentlicht. Abenteuerromane, Kochrezepte oder Lesebücher und sogar eine Übersetzung des Anne-Frank-Tagebuchs. Mit Buchpartys überall im Land versucht Big Brother Mouse, Kinder und Jugendliche fürs Lesen zu begeistern. Besonders beliebt sind die alten religiösen Fabeln oder Bücher über das Leben von Prinz Siddhartha. Mit der Zensurbehörde im kommunistisch regierten Laos hatte Kamla mit seiner religiösen Literatur bisher keine Probleme.
Wir haben es immer wieder geschafft, in langen Gesprächen zu begründen, warum wir etwas machen wollten. Und letztendlich haben sie es uns immer erlaubt. Nur als wir ein Aufklärungsbuch drucken wollten, haben sie es verboten.
Momentan arbeitet Kamla daran, die beliebtesten Titel online zu stellen.
Ich möchte wirklich erreichen, dass alle laotischen Familien eine bessere Bildung bekommen und lernen, dass es sich lohnt, dafür Geld auszugeben. Verglichen mit der Vergangenheit ist es zwar besser geworden, aber es ist noch lange nicht gut. Dass bei uns immer noch Kinder von der Schule abgehen und nicht lesen können, das darf nicht sein.
Wann immer er Zeit hat, besucht Kamla seinen alten Abt. Dann nimmt er seine beiden Töchter mit, damit sie von den Mönchen lernen, so wie er als Kind. Und irgendwann möchte Kamla auch wieder im Tempel leben.
Es ist ein friedlicher Ort, an dem man zu sich selbst finden kann. Viele Laoten gehen im Alter wieder in einen Tempel zurück, denn es ist ein guter Ort zu sterben. Man kann sein Leben reflektieren, ohne Angst vor dem Tod. Eines Tages muss man sterben. Man muss vorher glücklich mit sich selber werden.
Buddhistische Klöster in Laos übernehmen Bildungsaufgaben, Regina Kusch berichtete. Und damit gehen für heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion der Sendung hatte Andreas Mein und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Und hier bei uns gleich geht es weiter dann mit den Nachrichten. Und anschließend folgt die Sendung Sprechstunde mit dem Thema Lebensmittelinfektionen, Risiken erkennen und vermeiden.